Ja, wir sind jetzt in dem Alter, wo man sagt, oh, das ist was für die Junge.
Ja, wir sind schon soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist, wie schon in 63 Folgen zuvor, Ingmar Grimmer, und mir gegenüber sitzt, auch wie in 63 Folgen zuvor, der wunderbare David Haas.
Hello again.
Hi. Hi. Ich komme direkt, deswegen bin ich auch so mit viel Schwung unterwegs, aus der Zwischenprüfung von den Bäcker-Azubis, zweites Lehrjahr aus Künzelsau.
Besser so, als wenn du ja Wut in Brand reinläufst. Also von dem her kann es ja so schlecht gewesen sein.
Habe ich auch schon gehört, aber es war tatsächlich... Okay, heute.
Okay.
Nicht vergnügungssteuerpflichtig, ja. Aber okay.
Was machen die da so?
Die müssen da, die haben 4 Stunden Zeit und müssen Brot, Brezeln, Brötchen und Blunder herstellen. Brötchen in 4 verschiedene Aufarbeitungsformen und Blunder auch in 4 verschiedene Aufarbeitungsformen.
Heißt in, also 4 Stunden?
Ja.
Brot, Brezeln, Brötchen, Blunder.
Ja.
Brötchen in 4 verschiedene Aufarbeitungsformen heißen Knode, Weckle,
genau.
Schrippe und ein Zöpfle zum Beispiel.
Ja, genau. Salzweckle oder was auch immer. Genau.
Okay. Blunder auch. Blunder halt auch in Ausarbeitungsformen.
4 Ausarbeitungsformen. Im Gegensatz zur Gesellenprüfung müssen sie die Füllungen nicht selber herstellen, sondern kriegen sie von der Schule gestellt, weil es um die Aufarbeitungsformen geht. 4 Stunden eigentlich nicht machbar, wenn man nicht Unmengen an Hefe verwendet und keinen Wert auf den Geschmack legt. Also, ja, ich habe ja hier schon viel gesagt, ich musste mich da heute wieder sehr zurückhalten, aber wir sind ja jetzt dran, die Gesellenprüfung zu ändern und danach ist die Zwischenprüfung dran. Also ich habe mir die Rezepte anguckt, da waren teilweise, also ich kann man gar nicht laut sagen, aber auf 770 Gramm Mehl beim Blunderteig waren 80 Gramm Hefe drin. Und irgendwie bei den Brezeln auch 5% Hefe, also.
Okay, 10 Minuten im Gärraum und fertig.
Ja, maximal. Okay. Und das Brot, mit Trockensauerteig. Und es war bei einem Azubi leider sehr, also viel zu reif. Ja, kann passieren, aber das Brot ist trotzdem noch schön geworden. Also
ja,
okay. Da fällt nichts zusammen. Das ist also ja. Sehr schwer dann auch zu bewerten, ehrlich gesagt.
Ja, okay, aber ich meine, es in der Zwischenprüfung finde ich es ja auch gut, dass es eigentlich auch so ein bisschen um die handwerkliche Fähigkeit geht. Weißt du,
genau.
So, wie gehen sie mit dem Teig um, können sie das formen, das finde ich ja auch schon mal ganz gut in der Zwischenprüfung, klar, um Gottes Willen, ich will das überhaupt nicht verteidigen, aber es ist ja auch wichtig, dass man sieht, haben sie da was oder müsste sie da die nächste 1,5 Jahre noch nachbessern.
Auf jeden Fall, also es ist jetzt, es ist wie es ist, es ist genau, ja, erstmal okay zu sehen, wo stehen die, auch für die selber, für die Azubis selber, aber ich merke einfach auch, dass die auch in die Betriebe teilweise das Handwerk gar nicht mehr richtig, wie soll ich sagen, so Kleinigkeiten, an denen man einfach merkt, da wird auch in die Betriebe kein Wert drauf gelegt. Zum Beispiel, ja, werden die Brote dann gestürzt, bevor sie in den Ofen kommen. Und wenn wir das bei uns machen, dann muss das so schnell wie möglich gehen, weil die einfach flach werden, weil halt nichts drin ist. Und da liegen die Brote auf dem Abzieher, dann wird erstmal ein Pinsel gesucht und die sind Azubis im zweiten Lehrjahr, aber da merkt man einfach, dass es sind, also ich will gar nicht die Azubis kritisieren, aber in die Betriebe wird da wahrscheinlich kein Wert drauf gelegt. Mhm. Dann liegt der Teig auf dem Tisch für die Blunder, dann fängt man an, irgendwie mal sich das Werkzeug zusammen zu suchen. Da graust's mir, aber ja. Aber es war wirklich von der Azubis selber, die waren sehr bemüht und auch wirklich gut, also oder. Witzig war, das, ich dachte, ich sehe nicht richtig, aber wir saßen jetzt so am Anfang noch am Tisch und haben alles besprochen, wie es gemacht werden muss und so weiter. Und war noch nicht die Prüfung begonnen, da holte ein Azubi, der nicht bei mir arbeitet, sondern irgendwo bei meinem Kollege, holt eine Tüte raus, Grimmers Backstube und holt sich ein Storchennest raus und beißt nein. Und dann gucke ich ihn so an, dass er auch wieder Daumen hoch gemacht, dann hat er es gar nicht verstanden. Dann habe ich auf meine Jacke gezeigt, da war mein Logo drauf, dann hat er gelacht, dann habe ich gesagt, extra jetzt die Tüte rausgeholt, also war witzig.
Wollte dich ein bisschen bestechen, oder?
Wahrscheinlich, hat nicht geklappt.
An der Stelle Schleimer.
Das war witzig.
Aber in der Zwischenprüfung kann man, glaube ich, nicht durchfallen, gell?
Nee, das man kann nicht durchfallen.
Kenntnisstand.
Genau, es wäre auch niemand durchgefallen, wenn es eine Abschlussprüfung gewesen wäre, die Note waren akzeptabel. Aber ich finde einfach die Schwierigkeit irgendwie, Rezepte werden gestellt, jemand, der wegen ja, sich abheben will, kann gar nicht wirklich, weil er die Rohstoffe nehmen muss, die in der Schule da sind. Bin so froh, dass es jetzt dieses Jahr zumindest eine Geselleprüfung sich ändert.
Mhm.
Genau.
Wie viele waren es?
3.
What?
Ja, bei uns waren es ja immer noch deutlich mehr, aber Corona-mäßig wird es gerade sehr aufgeteilt.
Okay.
Genau.
Damit ja, gut. Okay.
Einfach die Abstände.
Das ist okay. Wer war der Beste, wer war der Schlechteste?
Es war alles so um, ich darf die Note hier gar nicht sagen, weil die habe ich heute noch gar nicht verkündet, aber es war alles so Durchschnitt. Ja, also es war kein Ausreißer nach oben oder unten dabei.
Okay, also ist jetzt keiner rausgestochen oder so?
Nee,
also
weder so rum noch so rum. War echt solide.
Okay, sehr gut.
Da haben wir schon deutlich schlechtere Vormittage erlebt.
Ja, passt doch. Wunderbar. Ja. Super, cool. Und bin ich jetzt im Prüfungsausschuss oder nicht?
Sobald du beim Betrieb angestellt bist, der in der Innung ist.
Bring doch mal einen Vertrag mit, Mensch. Ich unterschreibe.
Es sind demnächst tatsächlich Wahlen. Also das ist ja tatsächlich so, dass ein Prüfungsausschuss gewählt werden muss. Der Prüfungsausschuss setzt sich immer zusammen aus einem Selbstständigen, aus einem Angestellten und aus einem Lehrer. Der Lehrer muss nicht gewählt werden, leider. Nee, Spaß. Also wirklich ein sehr, sehr guter Lehrer da jetzt gerade. Also wie gesagt, ich will ja auch gar nicht die Schule oder die Azubis kritisieren oder irgendwas. Einfach das System an sich gehört dringend überarbeitet. Und der Meisterbeisitzer, also sprich der Selbstständige und der Gesellebeisitzer müssen gewählt werden. Alle, weiß gar nicht wie viele Jahre. Und am Dienstag ist Vorstandssitzung, wo es um diese neue Prüfungsordnung geht, über die ich hier schon so oft erzählt habe, die offiziell noch gar nicht abgesegnet ist. Also jetzt mal gucken, wie es verstanden
geht. Ja, aber cool, dann kannst du in der nächsten Folge davon berichten, wie das war.
Das kann ich, ja. Vielleicht.
Cool. Vielleicht.
Vielleicht ist es auch nicht für die Öffentlichkeit gut.
Nee, ja, nee. Falls man jetzt nie wieder drüber redet, dann war es nicht so gut.
Nee, ich finde einfach, es wird ja so viel diskutiert, auch über Meisterzwang und Innungs, ob das Sinn macht und so. Ich finde einfach, man könnte da so viel machen und als Innung wirklich zusammenarbeiten. Ich habe so viele tolle Kollegen, mit denen man auch schon gut zusammenarbeitet, aber man könnte als Innung gemeinsam einfach, wir sind ja alles kleine Handwerksbetriebe, gemeinsam irgendwie auch noch ausrepräsentieren. Wir könnten coole Prüfungen machen. Wir sind ja da frei, solange es die regionale Innungen noch gibt. Und ich will mich da auch einbringen, aber ja, es ist manchmal etwas mühsam.
Okay, ja, schade. Aber ja, schauen wir mal. Jetzt kommt ja eine neue Generation nach. So nach
schauen wir
nach.
Mal,
ja. Schauen wir mal, was sie tut. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Du hast am Wochenende auch wieder fleißig backen, habe ich gesehen.
So fleißig war ich nicht, aber ich habe…
Du hast wieder so aussehen lassen.
Ich habe Burger Buns backen.
Ah, da war noch mehr, oder?
Nee.
Nee, okay.
Ich habe nur Burger Buns backen, aber die halt auch nach einem extrem guten Rezept. Und die waren auch wirklich, wirklich lecker, muss ich echt sagen. Die waren extrem gut.
Woher?
Von Bernhard, von der Seite, von dem, ja, wo ich meinen Grill her habe.
Ja.
Die haben so eine wahnsinnig gute Rezeptübersicht. Und da haben die Potato Buns, also Kartoffeln. Und das ist halt schon verdammt gut. Die sind schon wirklich lecker. Ich habe gleich doppelte Menge backen und direkt mal ein paar eingefroren. Und dann halt einfach, ich habe jetzt auch schwarzer Sesam daheim und das sieht halt einfach wahnsinnig gut aus.
Das sieht wirklich gut aus, ja. Ja. Hast du so schwarzer Sesam oder Schwarzkümmel?
Nee, schwarzer Sesam.
Schwarzer Sesam.
Ja, ja. Wobei Schwarzkümmel halt auch geil ist.
So. Ja, ich finde es geschmacklich nochmal richtig cool. Das ist ja oft auf so türkische Fladenbrote oder so, ist ja eigentlich kein, genau, schwarzer Sesam, sonst ist… heißt es Schwarzkümmel, gell? Ja, Schwarzkümmel oder nee, Schwarzkümmel, ja, genau. Sieht fast gleich aus, aber schmeckt nochmal anders, ja.
Ja, und hat eigentlich mit Kümmel vom Geschmack ja gar nichts
zu tun. Nee, keine Ahnung, warum das so heißt. Ich habe da auch erst mal eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, was es da geht.
Aber das ist auch geil. Und ich habe die erste habe ich nur mit schwarzem Sesam gemacht und bei der anderen habe ich es dann gemischt. Also mit hellem, geröstetes Sesam und die schwarze,
ja,
das sah noch besser aus.
Ja.
Also von dem her, mein Burger-Bun-Game habe ich jetzt perfektioniert langsam. Und die waren wirklich, wirklich lecker.
Hast du zum ersten Mal backen?
Nee, habe ich schon mal gemacht, aber jetzt wäre das ja auch richtig schön rund und die reißt oben nämlich so auf. Mhm. Woran liegt das?
Was hast du geändert? Fragen wir mal so rum.
Ich habe mit der Gabel reingestopft.
Ja, ist ohne Spaß. Also wir haben eine Größe Burger Buns, die wir bis vor kurzem für einen Kunde machen durften. Der war einfach, die waren 100 Gramm schwer und da war das dann auch mal so, dass das so Luftlöcher gegeben hat und wir stupfen da jetzt auch zweimal rein. Machen wir bei unserer normalen Größe nicht. An was kann es liegen, dass sie aufreißen? Entweder sie waren nicht reif genug, dass einfach noch zu viel Druck da war quasi. Oder halt die Schwadenmenge hat nicht gepasst. Das sind eigentlich die einzigen zwei.
Gut, geschwadet habe
ich. Ich denke, dass sie eher zu jung waren.
Ja.
Gar nicht geschwadet?
Nee.
Und auch nicht abgesprüht vorher?
Doch, ich sprühe die vorher mit so einer Milchmischung ab.
Ja, okay.
Und dann halt.
Dann müsste es mal auch nicht notwendig sein. Aber dann waren sie wahrscheinlich zu jung.
Und die haben halt, wie du gerade sagst, die haben halt 100 Gramm. Was machst du bei normalen Burger Buns?
Gar nichts. Da funktioniert
nee, was Einlage, meine
ich. 80.
Ja, okay, ja. Ja, weil ich fand, die sind schon mit 100 Gramm, das sind schon echt Trümmer. weißt, und wenn dann ein ganz normales Burger Patty drauflegst, dann passt das Verhältnis auch nicht so ganz. Von dem her, ja, aber gut.
Wie hast du, du backst einfach freigeschoben auf dem Blech, oder?
Nee, auf dem Papier und dann auf den Stein.
Ja, aber nicht irgendwie Flachdrücker oder in eine Formdrücker oder irgendwas. Da gibt es ja auch Formen und
ja, ich habe mir das mal überlegt, ob ich mir so Formen, aber für was? Ja, also ich finde, wenn die so ein bisschen rustikaler aussehen und es nicht so ein typischer McDonalds-Rand da
drin haben. Ja, manche wollen das ja, dass es so aussieht, aber es sieht ja viel handwerklich aus, wenn es das nicht hat.
Genau, und das will ich eigentlich nicht. Ich finde es schön, wenn sie einfach wunderschön rund sind und dann halt schön so eine Wölbung haben, dann noch ein geiler Glanz durch das Milchei und dann halt noch den Sesam drauf. Perfekt. Ja. Aber ich muss jetzt endlich mal wieder Brot backen. Also meine zwei Sauerteige geht's tatsächlich gut. An dieser Stelle viele Grüße. Denen geht's richtig gut und ich muss die jetzt echt mal wieder benutzen. Ich habe die jetzt lange nicht benutzt tatsächlich. Ich war jetzt Burger und Wegle und Brezeln und Kuchen, aber Brot muss ich jetzt echt mal wieder machen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt.
Wir haben, das habe ich schon erzählt, gell, dass ich am Wochenende, vorletztes Wochenende auch Brot backen mit meinem Weizensauerteig, der ja lange im Kühlschrank stand, der ist echt wieder gut gekommen. Aber seitdem steht er jetzt auch schon wieder im Kühlschrank. Also.
Ja, du, aber wie gesagt, solange du den pflegst, ist ja alles gut, passiert ja nichts. Ja.
Aber ich habe jetzt bei mir im Betrieb echt auch was umgestellt beim Brotbacken. Ich habe jetzt zwei Brotsorte, die ich aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaussteher habe. Die hatte ich vorher als Wannegare über Nacht im Kühlhaus und das ist ein komplett anderes Ergebnis. Also das Brot sieht total anders aus, ist viel knackiger von der Kruste, hat eine ganz andere Farbe, so dieses Fermentationsbraun, das du nur über Langzeitführung hinkriegst. Also ich bin total begeistert.
Aber erklär mal schön, also du hattest das Brot, also müssen wir kurz ausholen, wir haben Anfang der Woche für dich ein paar geile Brotbilder gemacht.
Richtig.
Und da war unter anderem das Brot dabei.
Genau.
Und ich dachte mir es noch, wo ich es aus dem Korb geholt habe, dachte ich, boah, das sieht richtig geil aus, das ist was richtig Besonderes.
Das sah vorher auch schon gut aus, aber diese typische Langzeitführungscharakterfarbe kriegst du einfach, also ich zumindest, habe es bei dem Brot jetzt nur hinkriegt, indem ich es praktisch aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaussteher hatte, während ich es vorher als Wannegare in einem anderen Kühlhaus hatte, das eine etwas andere Temperaturverlauf hat. Fand ich mega, mega spannend.
Okay. Heißt das, also ihr tut das irgendwann in der Weißmehlschicht aufarbeiten?
Genau, also das tatsächlich in der Spätschicht macht, was richtig cool ist, weil wir dadurch Entlastung in die Nachtschicht kriegen. Also ich muss mal noch ein Stück weiter ausholen. Ich versuche gerade unser Brotsortiment nochmal Produkt für Produkt zu optimieren, zu verbessern. Also sprich, was die Qualität angeht, nicht irgendwie Rationalität oder sowas. Und mein zweites Ziel ist im Moment, Nachtstunde zu reduzieren. Also wir haben ja eine ganz normale Spätschicht, die Weißmehlschicht. Genau, und da ist etwas Luft im Moment, während es nachts tendenziell immer früher wird. Genau, und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir versuchen das praktisch aufgearbeitet, habe aber das Problem, dass in der einen Kühlzelle, wo es jetzt steht, eigentlich nicht mehr viel Platz ist. Aber es geht jetzt gerade so, wenn es relativ spät gemacht wird. Genau, und jetzt heute auf morgen haben wir noch eine zweite Brotsorte, die wir seither gar nicht über Nacht geführt haben, sondern nachts der Teig macht und dann halt relativ lange Teigruhe. Und das ist jetzt von heute auf morgen spannend zu sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Rezeptur etwas verändert, Sauerteig reduziert, Hefemenge reduziert. Also mega spannend. Und dann habe ich jetzt noch für meine komplette Vollkornbrote neue Formen bestellt, weil mich hat die Höhe, ist eigentlich ein bisschen lächerlich, aber mich hat die Höhe von unseren 500 Gramm Vollkornbrote gestört.
Ja.
Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, oder?
Ja.
Weil die Formen sind relativ lang und dadurch wird der 500-Gramm-Brot halt relativ flach. Und das hat mich schon so lange genervt. Und jetzt habe ich gesucht und gesucht und gesucht. Und bei der 280 Grad Brotmanufaktur, wo ich neulich war, der hat genau die Formen gehabt, die ich brauchte. Und dann gefragt, wo es bestellt hat. Jetzt habe ich komplett für den kompletten Betrieb neue Formen bestellt. Die alte werdet verkauft, also die sind auch noch gut, aber die passen einfach von bei uns nicht.
Helf mir kurz, von was für Formen reden wir? Von
Kasteformen? Also von so Kasteformen,
ja. Ah ja, okay, ja, ja.
Also Kasteverbände, immer vier Stück. Und unsere Brote, Vollkornbrote, sind halt relativ kompakt, weil wir viel Brühstückanteil drin haben und deswegen werdet ihr nicht so hoch. Und deswegen ist quasi ein Kilo Brot passt von der Höhe, aber die 500 Gramm Brote müsstet ihr eigentlich von der Form her die Hälfte von der Kiloform sein, die sind aber von der Grundfläche her sozusagen größer wie die Hälfte von einem Kilo Brot.
Okay,
ja. Und das hat mich schon ewig gestört, weil die Scheiben halt nicht so schön sind. Und das ist jetzt mein nächster Step, dass ich die Vollkornbrote, ich freue mich so. Also
ja, ich
das sind so Kleinigkeiten, an denen ich mich so erfreuen kann.
Cool.
Habe alle Formen beschichtet bestellt, dass man sie nicht mehr einfädeln muss. Ich hoffe, das klappt auch.
Da haben wir so eine Protik davon gehabt.
Richtig. Und genau. Das war für mich nochmal der letzte, ich habe das schon ewig, ich glaube schon 2 Jahre mache ich an dem Thema rum. Und wo die das auch nochmal gesagt hat, auch mit tief gezogen und gefaltet, habe ich mich da nochmal reingefuchst in das Thema und habe gemerkt, dass es tatsächlich auch so viele verschiedene Arten von Formen gibt. Eben diese tiefgezogene, die dann keine sozusagen Kante haben, wo der Teig drin verschwinden kann, während so gefaltete Formen halt viel mehr dazu neigen, dass der Teig hänger bleibt.
Ja, okay.
Also ein Riesenthema.
Und, zu Recht, zu Recht.
Zu Recht. Und jetzt bin ich heute am oder nicht heute, aber jetzt bin ich auch am Überlegen, noch mehr so Holzschliffkörble mir zu holen, weil für das eine Brot habe ich die schon, aber für das andere noch nicht. Also und so, das sind so Kleinigkeiten, an denen ich gerade ein bisschen arbeiten will. Und es fliege auch jetzt nach langer Zeit mal, also unser Brotsortiment war lange Zeit sehr konstant und gleich. Jetzt fliege 2 Brotsorte auf einmal raus ab 1. April. Die schon ewig oder fast eigentlich schon immer im Sortiment sind und dadurch kommen 2 neue Reihen. Also ich hatte ja neulich diesen Backmarathon und da habe ich viel rumexperimentiert. Und das da tut sich gerade ein bisschen was. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht wäre das auch mal interessant, weil ich mir selber, also wenn man ein Produkt von A bis Z neu ins Sortiment einführt, ist halt immer total schwierig, an alles zu denken, dass man nichts vergisst, bis es dann wirklich im Lade liegen kann. Deswegen habe ich mir jetzt eine Checkliste erstellt, was alles gemacht wird, wenn ein Produkt neu in den Lade kommt. Ich dachte, das wäre vielleicht cool, hier auch mal zu erzählen, oder?
Ja.
Darf ich? Haben wir so viel Zeit? Ich habe nämlich meine Checkliste mitgebracht. Ich bin selber erschrocken. Und
wir könnten mal wieder eine Folge machen, die über eine Stunde geht. Wie wäre es? Komm, lehn dich zurück und entspann dich.
Es sind 16 Punkte zu beachten, bis ein Brot im Sortiment landet.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Punkt, also, es geht los. Rezept erstellen. Das ist zwar nur ein Punkt, das ist aber ein sehr langer Prozess eventuell. Backversuche, dann das Rezept entsprechend festlegen, kann auch mehrere Backversuche, meistens braucht es mehr als einen Backversuch. Dann wird das Rezept angelegt im System, also in unserer Software. Dann wird der Artikel angelegt, also sprich, dass überhaupt dieser Artikel nachher in der Kasse auch existiert. Dann muss ein Name überlegt werden oder sinnvollerweise, bevor man den Artikel anlegt, überlegt man sich einen Namen.
David Brot.
Zum Beispiel. Dann muss eine Produktinfo erstellt werden, also sprich, welche Zutaten sind drin, Allergene, Zusatzstoffe, falls vorhanden, Nährwerte für den Verkauf. Dann muss kalkuliert werden und ein Preis festgelegt werden. Dann wird der Lieferkunde informiert, also sprich, Wiederverkäufer zum Beispiel. Dann muss es in der Produktion eingeplant werden, also sprich, wann kann es überhaupt produziert werden. Der Prozess muss festgelegt werden, der Verkauf muss informiert werden. Optimalerweise dürfen die es auch mal vorher probieren, bevor sie es verkaufen müssen. Dann muss überlegt werden, wie viel backen wir davon für unseren eigenen Laden. Es muss der Artikel an die Kasse geschickt werden, dass er auch verkauft werden kann. Es muss ein Preisschild gedruckt werden, es muss ein Foto gemacht werden für die Backbiografie. Dann muss es in der Online-Shop eingepflegt werden, dafür braucht man auch das Foto. Dann muss es in die Bestell-App eingepflegt werden. Und dann kann es verkauft werden.
Krass.
Krass, oder? Ich fand es selber total spannend, weil vieles geht einfach so automatisch, Mitarbeiterin weiß nicht Bescheid, okay, ich lege dann den Artikel an und so, aber wirklich das mal so, und jetzt habe ich irgendwie erst 2 Horke und ab 1. April soll die Brote im Sortiment sein, weil halt ich noch nicht 100%ig mit Rezeptur durch bin, 99% bin ich durch, aber solange die Rezeptur noch steht, kann ich die ganze andere Schritte ja nicht machen, ich kann nicht kalkulieren, ich kann kein Produktinfo erstellen, fand ich irgendwie witzig, habe gedacht, das ist vielleicht für der eine oder andere auch mal interessant und vor allem, was halt auch bürokratisch heutzutage mit dranhängt, also die Produktinfo zum Beispiel, Das führt mich gleich zu meinem nächsten Thema. Ich habe viele Themen heute auf der Agenda. Sorry, ist schon ein halber Monolog heute. Lebensmittelkontrolle war gestern bei mir.
Oh. Darf ich noch kurz?
Ja, hau rein. Ja,
grätsch rein. Du hast gesagt Nährwertberechnung. Ja. Wie macht man das?
Also wir haben tatsächlich so eine Software, also unser Warenwirtschaftssystem deckt das alles ab. Das heißt, wir legen die Rohstoffe an, einmal. Die sind zum Glück schon alle angelegt. Das ist heide Arbeit. Und da alle Nährwerte hinterlegen. Also Zucker, das findet man ja, kann man ja recherchieren, was die Nährwerte von Zucker oder von Butter oder egal, von Mehl sind. Und wenn wir eine Rezeptur erstellen, dann schreiben wir nicht einfach die Zutaten hin, sondern wir ziehen die Rohstoffe quasi in die Rezeptur.
Okay.
Dann sagen wir dem Programm, ein Brot besteht aus 1,2 Kilo Teig. Dann muss man noch den Backverlust berücksichtigen. Und daraus entsteht dann der Nährwert.
Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, du walkst da wirklich so oldschool an so einer Tafel und schreibst da und machst da riese Formel. Okay,
cool. Ja, aber das ist, also bis die Rohstoffe mal drin sind, bei uns geht's ja noch, weil wir zum Glück keine Fertigmischungen haben, aber die Leute, die Fertigmischungen verwenden, das ist halt eine heide Arbeit, weil du musst die Infos erstmal irgendwo her zusammensuchen und ja, also das ist zum Glück die Rohstoffe stehen, genau, und dann ist es eigentlich ein Abfallprodukt sozusagen.
Ja, okay. Gut, der WKD war bei dir.
Der WKD war bei mir, also Lebensmittelüberwachung, und zwar muss ich da auch ein bisschen ausholen. Wir haben ein neues Projekt vor, ich habe es vor 2 Wochen hier angekündigt, und zwar wollen wir eine neue Produktlinie erstellen, und zwar Bio-Dinkel-Kekse, die wir dann über den Onlineshop verkaufen, aber auch über den Laden, unter einer eigenen Marke, und dafür wollen wir 2 Räumlichkeiten, die im Moment leer stehen, herrichten lassen. Also sprich Fliese und das einfach alles die lebensmittelrechtliche Standards entspricht. Dann war ich so vorausschauend und habe die Lebensmittelüberwachung angerufen und gesagt, hey, könnt ihr nicht vorbeikommen und mir sagen, auf was ich achten muss, bevor ich es mache, damit ich nachher nicht irgendwie nachträglich noch Dinge ändern muss. So, dann kamen die gute Herren und haben sich bedankt. Ich habe das eigentlich immer so gemacht, auch als wir die Frosterzelle eingebaut haben, habe ich die immer vorher geholt und das war immer gut, weil die haben gesagt, okay, achte sie auf das und das und dann ist alles gut. Und der hat sich auch bedankt und gesagt, das ist genau richtig, was sie, dass sie uns vorher kontaktieren und so weiter. Ja, und dann war das Gespräch beendet. Dann sagt er, so Herr Grimmer, und Ihre Kontrolle wäre fällig. Ich würde mich kurz umziehen. Also das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich meine, die werden sowieso irgendwann wieder kommen, aber ja, klar, ich habe halt überhaupt keine Zeit gehabt und... Ja, na klar, was will ich machen? Und was sein muss, muss sein. Und es ist ja auch richtig, dass es das gibt. Aber ich dachte halt, ey, jetzt rufe ich euch an und gehe auf euch einen Schritt zu. Und ihr, also das mache ich, glaube ich, nicht mehr, dass ich mir die freiwillig ins Haus hole. Nee, war im Prinzip ja auch alles okay. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch gut und richtig, dass kontrolliert wird. Aber witzig war dann, also es wird ja dann Hygiene kontrolliert. Also sprich, und dazu gehört halt eben die Grundhygiene, Maschine werdet anguckt, gibt natürlich so die klassische Sache, wo die genau wissen, wo sie hingucken müssen, dann aber auch Temperaturkontrolle von Kühlhäuser, Dichtungsgummis an Kühlhäuser und dann aber auch Lebensmittelkennzeichnung, also sprich, wie sind die Ware im Lade ausgezeichnet, gibt es eine Produktinfo, und dann war es interessant und eigentlich ein bisschen witzig für mich, weil dann waren wir am Xels gestanden, also an der Marmelade, eigentlich Konfitüre, aber auch keine Konfitüre, weil nicht genügend Zucker drin ist. In Deutschland ist es ja ganz genau geregelt. Ich habe es in meiner Kolumne erst vor 2 Wochen zum Thema gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Konfitüre, da muss die richtige Bezeichnung drauf. Und dann sage ich, nee, es ist keine Konfitüre, weil es ist gar nicht genügend Zucker drin. Er hat gesagt, ha, jetzt haben sie mich. weil ich deswegen nenne ich ja meine Marmelade einfach Xels, weil da kann mir kein Mensch irgendwas. Genau, aber dann war doch noch was zu bemängeln, dass es nicht die 100-Gramm-Angabe gibt. Also okay. Man muss dann immer bei verpackter Ware 100 Gramm kosten so und so viel. Das haben wir nirgends offen gesprochen. Bei uns, ganz ehrlich, da stehen 500 Gramm Wegmehl im Lade, im Regal. Und da ist ein Kleber drauf, das kostet 1,10 Euro. Und es steht halt nirgends dran, 100 Gramm kosten so und so viel.
Runtergerechnet, ja.
Und das war dann zu bemängeln. Ja, also, spannend. Also auch sowas gehört dazu.
In was im Rhythmus kommen die normalerweise? Alle 2 Jahre,
ich
oder?
Ich weiß es gar nicht. Die waren bei uns echt schon lange nicht mehr. Die sind, glaube ich, auch personell unterbesetzt. Dann war Corona. Ja, dann halt noch solche Themen wie, gibt es eine Gesundheitsbelehrung für jeden Mitarbeiter, Unterlage zur Schädlingsbekämpfung. Wir haben ja so einen, also praktisch einen Wartungsvertrag mit einem Schädlingsbekämpfer, der vorbeugend quasi arbeitet. Also Wahnsinn. Und dann habe ich ganz stolz auch unsere neue Aufenthaltsräume präsentiert mit Doppelspinde für Straßenkleider und Berufskleider und so. Hatten aber nicht sonderlich beeindruckt, aber naja.
Ja, gut, aber ja. Also, du, jetzt hast du hinter dir alles gut.
Ja, jetzt habe ich wieder für eine Weile Ruhe. Hey.
Ich habe auch noch was zu erzählen. Ich habe ein Fundstück der Woche.
Ich habe schon gesehen, dass da irgendwas liegt.
Ja. Was liegt denn da? Jetzt pass auf, Folgendes. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen.
Hol aus.
Das können wir nur noch hier. So, pass auf. Meine Eltern haben ihre Kneipe renoviert in der Woche, wo wir im Urlaub waren. Da wurde der komplette Putz von der letzten 50 Jahre runtergeschliffen. Also riesige Sauerei. Gott sei Dank waren wir noch da. Und dann wurde das komplett neu gemacht. Dadurch, dass es ja so ein altes Fachwerk ist, sieht es jetzt unfassbar cool aus. Weil alles auch schön mit so einem schönen, feinen Putz und dann halt weiß gestrichen. Das sieht richtig, richtig gut aus jetzt. So, und jetzt bin ich ins Spiel gekommen und habe gesagt, naja gut, also die ganze Bilder, die da gehängt sind, das müssen wir jetzt neu umgestalten, ja. Und dann haben wir halt ein paar alte hingehängt und ein paar aussortiert und habe gesagt, ey, wir haben so coole alte Fotos, historische Fotos von unserem Haus, ey, die müssen wir aufhängen, ja. Und dann haben wir da so eine Kiste, da liegen die alle drin, von was weiß ich wann alles. Dann haben wir die komplett durchsortiert und haben einfach mal geguckt, was ist denn cool und lassen wir die mal so, machen wir da jetzt so eine schöne Collage an die Wand. Und zum einen gibt es unfassbar coole Fotos von früher, also einfach wie es ausgesehen hat, wie cool, der Lade so, damals aussah.
Ja.
Richtig cool, das war richtig, richtig schön und da haben wir jetzt 30 Fotos rausgesucht, die wir da jetzt noch schön einrahmen. Und was habe ich noch gefunden? Die Handwerkskarte von meinem Uropa. Von Ulm an der Donau, so sieht das Ding von außen aus. Ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Hörer. Und zwar am 1. April 1930 hat der Xaver Haas, mein Uropa, die Bäckerei eintragen lassen. In der Handwerkskammer Ulm. Hat damals 2 Reichsmark Gebühr kostet. Ach, steht unter drauf. Total geil, oder?
Richtig geil.
Also voll geil. Ich wusste nämlich immer nicht. Ich dachte nämlich immer, ich bin die 5. Bäckergeneration. Ha, ich bin die 4. Und mein Opa, Uropa Xaver Haas hat die Bäckerei dann 1. April 1930 gegründet.
Wie cool.
Krass, oder?
Aber hat es dein Vater nicht gewusst, welche Generation ihr seid?
Du, mir haben das immer mal wieder so, ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch noch der Opa vom Uropa, ja, und oder der Vater vom, das war nie so richtig klar. Und wo wir das Ding gesehen haben, haben wir gesagt so, ah, ja klar, logisch.
Und wie stylisch das Teil ist, weißt du, wie voll das heute aussieht, wie so eine Scheckkarte.
Ja,
total
genau.
Total unsexy.
Ja. Ja, und jetzt so, das, so kleines Büchle, richtig cool. Das Geile steht, unten steht da irgendwann drauf, sobald man aufhört, muss man das Ding auch wieder zurückgeben.
Die Handwerkskammer ist der Handwerkskammer zurückzugeben, wenn der Betrieb angestellt wird. Wie cool.
Richtig geil, oder?
Handwerkskammer Ulm.
Und da merkst du auch mal das Ding, dass ja jetzt mittlerweile gehören wir ja zur Handwerkskammer Heilbronn. Da merkst du auch, wie damals noch so die Grenzen verlaufen sind. So. Ja.
Richtig cool.
Also richtig cool.
Und weißt du, was bei mir war? Da habe ich die Handwerkskarte gekriegt vor 8 Jahren. Und da stand der Name, mein Name falsch geschrieben. Weißt du, so.
Ja, ja. So eine hässlich bunte Scheckkarte, gell?
Ja.
Furchtbar, ja.
Da musste ich reklamieren, dass ich wenigstens mal richtige Normen da überhaupt draufstehe habe. Also total uncool.
Ja, nee, also wirklich schön. Und da muss ich echt sagen, da werde ich richtig melancholisch, wenn ich das so durchblätter, ja, und denke so,
verstehe ich.
Wow. Also generell auch einfach, was in dem Haus von meinen Eltern, was da Geschichte drin steckt. Wahnsinn. Vor allem auch in den letzten 100 Jahren, wie oft das umbaut wurde. Echt krass. Weißt du, guckst du die Bilder an und denkst so, krass, da war was dran, jetzt ist weg, da war hinter was. Brutal, also wirklich der Wahnsinn. Also das ist schon die Geschichte. Cool, dass meine Familie so eine Geschichte
hat. Wie alt ist das Haus?
Boah, das Haus ist schon ewig. Also mir nachgewiesen ist, dass das Haus von einem Haas irgendwann 1700 irgendwann gekauft wurde.
Okay.
Und der hat dann die Kneipe übernommen. Und 1930 kam dann der Xaver auf die Idee, Mensch, ich mache jetzt eine Bäckerei da rein.
Also war zuerst quasi jahrhundertelange Kneipe sozusagen.
Genau, genau. Und da gibt's auch ein unfassbar cooles Bild, da siehst du wirklich noch so die Straße völlig am Arsch und einfach überall liegt noch Schutt und einfach wie damals halt so in der 40er, 30er, 20er Jahre so das ausgesehen hat. Und da steht er, also der Gründer der Bäckerei, mit meinem Opa als kleiner Junge noch vor dem Haus, das ist so ein richtig geil historisches Foto und Wahnsinn einfach, was das cool, so für eine Geschichte hat, also wirklich toll. Ja.
Cool.
Stand auch mal eine riesengroße Linde vorm Gebäude und so, und ja, leider weg, aber also echt cool. Also
ja, ja, ich mag das auch, weil so gerade, also wir haben das auch bei uns im Café, so alte Bilder von der Bäckerei, die uns ja erst seit über 8 Jahren gehört, aber die Bäckerei ist dort auch seit 1750 und ich finde es, obwohl es nicht meine eigene Familie ist, total spannend und wollte das auch unbedingt im Kaffeehänger haben.
Ja, und wie du auch sagst, weißt du, da wo jetzt der Kaffee ist, war früher die Bäckerei, weißt du, die Geschichte, die so, ich denke mal, immer wenn die Häuser erzählen könntet, ey, das wäre wahnsinnig, wahnsinnig spannend, ja. Also echt cool, Mensch.
Kannst du zum nächsten Genussabend mitbringen, dass man es dir glaubt.
Dass man es mir glaubt, dass ich aus der Bäckerfamilie komme, ja.
Sag mal mit deinem Gesellebrief, mit deinem hässlichen.
Der, wo deiner genauso aussieht, ich will
ja
gar nicht sagen.
Aber ich habe dafür einen schönen Meisterbrief.
Ja,
übrigens, aber pro Fotos, mein ganzes Haus hängt jetzt gerade, oder nicht gerade, hängt ab jetzt voll mit Fotos von dir. Also nicht von dir persönlich.
Von mir persönlich? Oh,
nee,
geil,
nee, das nicht. Sondern vom Backbuch habe ich jetzt echt so 7, 8 richtig coole Fotos auf Leinwand machen lassen und die hängen jetzt bei mir im ganzen Haus verteilt.
Geil.
Cool. Unsere Familie, Foto in groß.
Ja, da wird es mal Zeit, dass du mich mal wieder einlädst.
Ja.
Und ein Holzbackofen.
Der Balkon wird nämlich jetzt gerade gerichtet.
Okay.
Dann kannst du gerne mal hier auf dem Balkon Kaffee vorbeikommen. Der Holzbackofen ist, ja, da steht noch in der Scheune. Ja,
dann mach mal hin.
Ja, eins nach dem anderen.
Du hast gesagt, du hast das ja nicht so viel vor.
Ja, aber ich kann es nicht selber und es kostet alles einen Haufen Geld.
Ja, okay. Gut, Mensch, wir haben heute auch ein Thema dabei, oder?
Wir haben heute auch ein Thema dabei. Ja, ich überlege, ob ich zu dem Keks-Thema noch was sagen soll.
Ja, erzähl doch mal die Geschichte, wie es war, weil das ist ja echt.
Sollen wir das ans Thema Ende stellen?
Ja, finde ich gut. Ach, übrigens, nur
das. Das nehmen wir unser nächstes Projekt.
Ja, und wir haben heute übrigens keine Feedbacks.
Doch. Ich habe, also kein richtiges Feedback, aber ich habe eine coole Idee mitgebracht von der Imke. Weiß nicht, ob du es noch gelesen hast?
Das kam heute,
glaube ich. Das kam heute erst, und zwar hatte die Imke, also es haben sich viele gemeldet auf unseren Aufruf, dass wir Themen brauchen. Ein Thema nehmen wir direkt heute übrigens gleich rein. Hätte ich selber drauf kommen können. Aber die Imke hatte die Idee, so eine Art Challenge zu machen. Dass wir mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, eine Challenge machen. Sie hatte das Thema Matre neulich mal auf Instagram angesprochen. Und da fehlt mir ehrlich gesagt auch noch die praktische Erfahrung, um da zu behaupten, ich kenne mich da bis ins Detail aus. Aber ich habe eine super Idee, wenn man da einladen könntet für das Thema. Genau, und die Imke hat vorgeschlagen, dass wir doch eine Challenge machen könntet, dass wir alle irgendwie das gleiche Produkt backen und jeder dokumentiert, auch mit Fotos und so weiter. Wir sprechen hier drüber. Jetzt würde ich das aber ungern, ehrlich gesagt, mit Matre machen. Oder wir lassen uns drauf ein, mit der Gefahr, dass wir halt abkacken.
Ja.
Also fand ich auf jeden Fall eine super Idee.
Ja, aber das können wir ja generell mal machen, so eine Hörer-Challenge.
Ja, voll.
So eine Hörer-Challenge finde ich cool, ja.
Und das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Und dann noch von der Mona, da war noch der Wunsch zu dem Thema Fenstertest nochmal was zu sagen. Ist kein riesen Thema, können wir aber vielleicht heute mit einbauen, weil das Thema heute ist nämlich die Seele, also die Seele des, als Gebäck sozusagen. Und da können wir, das passt gut, da mit dem Fenstertest auch nochmal drauf einzugehen. So, wer kennt alles die Seele? Nicht?
Gibt's jetzt musste Michi so Grille gezitschert reinschneiden.
Wie ist das bei euch? Weil ich bin jetzt verunsichert langsam. Pilozell ist anscheinend doch in Schwaben.
Priegel heißt das bei
Priegel uns. Priegel heißt das bei Priegel. Euch, ja. Also, Priegel ist aber nicht das Gleiche.
Ist Ostalb geprägt.
Ja. So, ich habe recherchiert. Also, die Seele, um das für alle Nicht-Schwaben zu sein, ich glaub, man kennt es inzwischen in ganz Deutschland. Es ist ein langgezogenes Weißbrotgebäck mit Salz und Kümmel drauf. Mal ganz nüchtern gesagt. So, ich habe recherchiert. Der Ursprung des Namens wird mit dem Gedächtnis aller Seelen in Verbindung gebracht. Aller Seelen ist ja am 1. November. Dieses knüpft vermutlich an ein vorchristliches Totenfest an, was die zahlreichen bis heute erhaltenen kultischen Bräuche bezeugen. An der Wende vom Herbst zum Winter, die armen Seelen mit Speiseopfern zu bewirten, versprach Erntesegen im darauffolgenden Jahr. Später bedachte man Bedürftige mit Seelenbroten und anderem Gebäck. Eine weitere nicht belegte, aber volkstümliche Begründung ist, dass ein Bäcker zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Ravensburg das Gelübde ablegte, jedem Bettler, in Klammer arme Seele, jedes Jahr zu aller Seelen ein Brot zu schenken, wenn die Pest an Ravensburg vorbeiziehen würde. Aus dem großzügigen Gelübde wurde aus schwäbischer Sparsamkeit schließlich die, im Vergleich mit Broten, kleinen Seelen.
Mhm. Schöne Herkunft, ja.
Genau. Dann gibt's die Priegel, das, was du gerade gesagt hast. Das ist so eine verwandte Art, sag ich mal, zwischen Stuttgart und der bayerischen Grenze, heutzutage etwa umrissen von den Landkreisen Göppingen und Ostalbkreis, haben wir es ja gerade gehört. Hier vor allem im Altkreis Schwäbisch Gmünd ist eine ähnliche Brotart bekannt, die Priegel genannt wird. Priegel gelten insbesondere als regionale Köstlichkeit der Schwäbisch Gmünder. Allgemein zeichnet sich ein Priegel durch einen deutlich festeren, schwereren Teig aus. Der Gmünder Priegel geht im Vergleich zur Seele mehr in die Breite und ist nicht so lang, wohingegen der Göppinger Priegel vor allem durch eine sehr krumme Optik auffällt. Aus einem ähnlichen Teig wie der Seele, aber in anderer Form, wird der Knauzen hergestellt.
Knauze sagt man es gar nichts.
Knauze sind so runde, hast du noch nichts, ja?
Ach,
das sind so runde Weckle, ja. So Wasserweckle, im Prinzip wie Seele, genau.
Ja, okay. Ja.
Und die werden dann so rausbrochen und unter so abzwickt.
Ja.
Und an der Stelle bricht es dann immer so raus, da hat es dann immer so ein Knauze raus,
im
Optimalfall.
Okay, ja.
Macht dein Vater?
Ja, Priegel.
Priegel?
Ja. Bei uns ist ja zum Beispiel das Dorf Neuler nicht so weit weg, ist aber in Ostalb. Und aus der Gegend haben wir das Rezept. Das Priegelrezept, also so ein originales Neulomer Priegelrezept.
Neulomer. Macht er das jeden Tag, oder?
Ja,
ja, okay. Ja.
Sehr beliebt und auch sehr, sehr lecker.
Okay, spannend. Ja, ich mag das auch sehr. Genau, jetzt, also das ist die Geschichte der Seele. Ich habe natürlich auch ein Rezept mitgebracht, und zwar das Rezept, das auch im Backbuch drin ist. Und also heutzutage gibt es halt vielfältige Abwandlungen der oben beschriebene traditionelle Form, also nassgebacken mit Salz, Kümmel, ist so der Klassiker. Also oft ist es so, dass sie heute gar nicht mehr so groß sind. Die richtige Seele sind ja eigentlich wirklich so lang. Wir machen die tatsächlich nur so, also so halb so lang, 100 Gramm und ein bisschen mehr Bierweckle, weil die Leute mit so einem riesen Ding gar nichts anfangen können. Und das bietet sich halt super an, auch zu belegen. Wir machen das zum Beispiel mit Fleischkäse oder auch mit Rauchfleisch und Essiggurke. Und dann ist so ein riesen Ding halt so lang. Genau.
Das wollte ich noch gerade sagen, weil du das gerade sagst über den Belag. Bei mir ist es Seele beziehungsweise ein Riegel. Herzhaft. Zu 100% was Herzhaftes. Das kann man, finde ich persönlich, nicht mit was Süßem kombinieren.
Würde ich auch so unterstreichen, wobei ich das bei vielen Sachen inzwischen gar nicht mehr sage, aber bei Kümmel hört es bei mir auf.
Ja, wobei also der Boden wiederum geht, würde mit Marmelade gehen, aber oben der Deckel mit Kümmel, das kann
ich
halt echt
nicht. Sehe ich auch so. Und ich finde halt so einen Fleischkäse, einen Leberkäse und so schöne Essiggurke der Länge noch durchgeschnitten, finde ich also mega. Habe ich heute Morgen mal wieder als Vesper dabei jetzt bei der Zwischenprüfung. Genau, und dann sieht man eben ganz oft auch mit Rauchfleischbeleg, genau, das machen wir ja auch, oder mit Käse überbacken, Laugenseele.
Ja.
Habe ich selber noch nie gemacht, auch noch nie gegessen, aber stand hier. Mhm. Und auch Seele mit irgendwelches zusätzlichem Teig, getrocknete Tomate, Röschzwiebeln, Speck und so weiter. Klassisch sind Seele übrigens aus Dinkelmehl.
Okay.
Aufgrund der Herkunft von der Alp, das ist ja ein klassisches Dinkelanbaugebiet. Wir machen jetzt auch wieder, wir machen jetzt eigentlich auch immer über den Sommer, Olive Feta Seele, das finde ich auch Hammer, passt mega gut, finde ich.
Gute Mischung, ja.
Und wir hatten letztes Jahr mal noch im Herbst Käse Speckseele, die sind tatsächlich gar nicht so gut gegangen.
Hammer,
aber das ist auch was
schmacklich. Echt. Hammer, ja. Geil.
Ist was Feins.
Feins.
Ja, zum Rezept selber, also ich habe es gerade schon gesagt, klassisch eigentlich aus Dinkelmehl. Aber ganz oft wird es heute auch aus Weizenmehl gemacht. Genau, wir machen ein Brühstück aus Dinkelflocke und Wasser einen Tag vorher. Und der Teig selber besteht dann aus dem Brühstück, Dinkelmehl, Salz, wenn man will, ein bisschen Backmalz oder auch Zucker, kann man aber auch weglassen, Hefe und Wasser. Ja, die Herausforderung ist, oder die Besonderheit, dass es ein sehr, sehr weicher Teig ist. Wir haben eine TA weit über 180. Geht sicher auch noch sogar ein bisschen mehr, kommt immer auch aufs Mehl an und deswegen geben wir das Wasser auf zweimal zu. Also wenn es ein reiner Dinkelteig ist, 12 Minuten langsam kneten und dann das zweite Wasser dazugeben. Wenn es ein Weizenteig ist, dann muss man schon auch schnell kneten, bevor das zweite Wasser dazukommt, weil wenn das zweite Wasser drin ist, funktioniert eigentlich keine Teigentwicklung mehr, weil das so weich ist, dass da eigentlich kein Widerstand sich mehr, dass es im Prinzip keinen Widerstand mehr gibt und dann entwickelt sich auch kein Teiggerüst. Genau, also er muss vor der Zugabe des zweiten Wassers eigentlich beinahe ausgeknetet sein. So, also man hat einen sehr, sehr weicher, heller Teig. Jetzt nochmal zu dem Thema Fenstertest. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es gibt ganz am Anfang eine Folge übers Kneten. Da haben wir das auch schon ausführlich beschrieben, aber ich sag's gerne nochmal. Der Teig ist fertig, wenn man quasi jetzt, also bei einem hellen Teig, bei Vollkorn ist es wieder anders, ein Teigstück rausnimmt, am besten irgendwie mit nasse Hände. Und man kann den Teig so ausziehen, dass er nicht reißt und es lässt sich im Prinzip eine ganz dünne Membran ausziehen, sodass man das Fenster oder das Licht durchscheinen sieht. Dann ist er ausgeknetet. Das muss man also sehr gut beachten bei Seele, damit es ein richtig, damit es einfach nachher ein gut, schönes Gebäck gibt.
Kann aber auch übergeknetet sein, oder?
Ja. Kann auch, es geht auch zu viel, wenn irgendwie der Teig, wenn man den Teig rausholt und zieht und er lässt sich einfach ewig in die Länge ziehen und hat auch schon und klebt sehr stark und hat im Prinzip schon gar keine Elastizität mehr, dann ist er überknetet. Das kann natürlich auch passieren, das ist bei Dinkel besonders gefährlich. Deswegen, danke für den Hinweis, deswegen bei Dinkel einfach nur langsam kneten. Genau. Und am Anfang halt wirklich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, daneben stehen bleiben und gucken, wie sich der Teig entwickelt. Der ist am Anfang sehr rau. Total unglatte Oberfläche und es wird dann mit der Zeit und dann sieht man das auch relativ schnell, auch wenn man den rausholt und reißt ihn so auseinander, bevor er ausgeknetet ist, dann reißt er ja auch nicht sauber glatt ab, sondern ist ja total so ruppig. Genau.
Okay. Cool.
Muss man da noch mehr dazu sagen?
Also ich hab's checkt.
Das will was heißen. Also der Teig ist fertig, wir haben die Fensterprobe gemacht. Dann bleibt er 100, also 2 Stunden draußen liegen und in den 2 Stunden wird er 3-mal zusammengelegt. Also nach 60 Minuten, nach 90 und nach 120. Und dann kann er in den Kühlschrank für 12 bis 16 Stunden. Und genau, morgens kommt er wieder raus. Man lässt ihn etwas akklimatisieren. Kommt auf die Kühlschranktemperatur an, wenn es relativ kalt ist. Ansonsten kann man es im Prinzip auch gleich aufarbeiten. Das muss man ein bisschen fühlen. Genau, und dann ist die Aufarbeitungsform eben sehr besonders. Der Teig kommt auf eine nasse Arbeitsfläche. Und man formt, oder man macht dann im Prinzip seine beide Hände so, wie soll ich das jetzt beschreiben?
Die Fingerspitze zueinander. so dass man eine Kante hat.
Genau, so dass man, genau, ja, genau. Also man nimmt die Hände quasi so vor sich her, hebt sie so zusammen, dass die Fingerspitze sich berühren. Und genau, dass man nach unten eine Kante hat und dann sticht man die Seele im Prinzip mit nasse Hände ab. Und dann wichtig, nicht einfach dann nehmen und aufs Blech setzen, sondern so zu sich herziehen. Und zwar unter am Teig, also quasi über die Tischfläche ziehen, damit man Spannung drauf kriegt und damit so diese runde Form sozusagen entsteht. Also nicht einfach Absteche, also quasi ablöse und rübersetze, sondern so herziehen, das ist ganz wichtig, dass man so Spannung aufbaut. Genau, der Teig ist im Optimalfall sehr locker, sehr luftig, manchmal auch große Luftblase drin, wenn sie zu groß sind, muss man geschwind reinzwicken, damit, ja, weil die verbrennt nachher und bricht dann, das ist nicht schön. Genau, und dann eben mit Salz-Kümmel bestreue und im Optimalfall dann wirklich, ja, auf der Platte logischerweise backe relativ heiß, relativ kurz, also sag mal Brötchenbacktemperatur oder sogar noch ein Ticker heißer. Und ich mache sie dann halt immer so 80 bis 100 Gramm. Jetzt die richtige Seele, in Anführungszeichen richtige Seele, sind halt schon so 200 Gramm. Und das ist ja auch, also früher hat man das ja nochmal ein bisschen anders gemacht. Da hat man das ja in so Seeleschießer gemacht. Kennst du das? Das sind so ganz dünne Holzschießer, die so lang sind wie der Ofen. Und die haben so eine, also das ist nicht flach, sondern so eine Mulde. Und da wird in die Mulde das Salzkümmel reingestreut und dann wird da drei Seele oder so, mehr passen wahrscheinlich gar nicht hintereinander, wenn es die große sind, reingelegt. Einer legt die rein, also sticht sie ab, legt sie rein, und der andere schiebt sie in den Ofen und dreht es rum. Und hofft, dass nichts kleben bleibt. Also finde ich auch irgendwie total cool, so diese alte
Aufarbeitungsform.
Ja, ja. Finde ich einfach cool. Ja. Ich muss kurz ein Stück abschweifen, aber ich habe heute bei der Zwischenprüfung so gedacht, als die Azubis die Kaisersemmel gestempelt haben, was ist das eigentlich für eine Form? Also wieso stempelt man diese Brötchen? Weil die Ursprungsidee war ja, dass es von Hand geformt wurde. Und nur weil es schneller geht, hat man angefangen, diesen Stempel da reinzuhauen.
Ja, ich denke, man hat sich halt überlegt, wie kann man die handgeformte imitieren und hat dann halt den Stempel da entwickelt.
Ja, aber ist doch nicht das Gleiche. Ich meine, wir machen es ehrlich gesagt im Geschäft ja auch so. Ich kämpfe ja immer noch mit der Handsemmel und das ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Frage, aber ich denke mir, wenn ich mir nicht die Mühe mache, die Handsemmel zu machen, dann brauche ich doch auch den Stempel nicht reinhauen, weil ich meine, cool ist schon, man kann das schon gut machen, dass es dann auch so eine Art Ausbund gibt und diese Stelle vom Ausbund ist natürlich schon cool. Die schmeckt auch cool, aber habe ich mir halt so, ist mir halt so durch den Kopf gegangen.
Ja, nee, also, ich bin dabei dir,
Ich habe das früher auch nicht hinterfragt, aber ich denke mir so, der Azubis haut den Stempel rein, der weiß kein Mensch wahrscheinlich, logischerweise nicht, was das ursprünglich mal, was die Idee dahinter war. Und da trifft dich immer mehr ab, so wirklich mir zu überlegen, was war die Idee dahinter, warum soll ich das jetzt einfach irgendwie schneller oder rationeller machen, wenn es nicht nachher das ist, was es ursprünglich mal war. Naja, genau, das ist mir heute so durch den Kopf gegangen. Ja, das sind die Seelen. Also, wichtig ist einfach die lange Teigführung. Und im Optimalfall, das klingt erstmal sehr leicht, da sind ja auch nicht viele Zutaten drin, aber die Schwierigkeit ist, das so hinzukriegen, dass sie außer knackig, knusprig sind und innen so dieses typisch fleischige, saftige, grobporige, das ist so das, was die Seele nachher ausmachen sollte. Wenn man sie nämlich zu wenig backt, dann wäre das sehr schnell lätschig.
Ja.
Wie sagt man da? Lätschert, sagt man da Hochdeutsch?
Boah.
Zäh.
Zäh, ja, zäh.
Genau, und oder wenn man den Teig zu fest hat oder so, dann sind sie halt innen nicht so diese typisch glasige, fleischige Krume. Was mir heute noch so durch den Kopf gegangen ist, es gibt doch auch, es ist vielleicht blöd, aber es gibt doch auch so bei den Dönerläden gibt es doch die Seele.
Ja, ja.
Was soll das? Aber da habe ich nichts dazu gefunden, so geschwind auf die Schnelle.
Das sind ja meistens die mit Spinat und Frischkäse.
Nee, das sind Pide.
Ach, das ist Pide, stimmt.
Seele sind diese komplett geschlossene, wie so Calzone ein bisschen, entweder mit Dönerfleisch drin oder Käse.
Ja, stimmt, ja.
Heißt ja auch Seele, aber warum heißt es? Also vielleicht ist das ja ein türkisches Wort, das weiß ich ja nicht, aber es ging mir halt so durch den Kopf. Auch lecker.
Auch lecker, auf jeden Fall.
Aber halt was ganz anderes.
Dönerlade ist alles lecker.
Ja, meistens. Also ja, gar nicht morgens so Falafel oder sowas, aber gut, ist ein anderes Thema.
Doch, voll geil.
Habe ich vielleicht noch keine gute Gäste?
Doch, da gibt es ein paar echt gute.
Echt?
Ja, auf jeden Fall. Wirklich lecker.
Sollen wir hier der beste Dönerladen in Halle hype? Wie ist es für dich der beste?
In Halle oder in der Region?
Kenne ich vielleicht auch nicht, sag mal.
Also in Fellberg safe.
Ja,
klar, logisch, Fellberg, müssen wir darüber reden. Ja. Ist der beste überhaupt. Ja. Und in Halle mochte ich immer den von Mosaik.
Ja, der Döner ist vom Mosaik sehr gut, aber die Pide ist beim Haller Kebabhaus besser.
Das kann
50
gut sein,
Meter weiter ja. oben. Ja, aber ich frage deshalb, weil ich habe jetzt auf Facebook den Hinweis gekriegt, dass der Al-Pascha, der Dönerladen an der Moschee,
ja.
der Beste sei soll.
Ah, okay.
Das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehört.
Okay. Also ich bei dem Mosaik, das war damals, wo ich in der Stadt noch gewohnt habe, mein Homie-Döner, was ich bei dem so gefeiert habe, der hat einen Mais rein. Oh Gott.
Mais?
Ja.
In der Döner?
Geil.
Echt?
Boah, super, ey. Das war top.
Das ist mir neu.
Richtig gut. Probier das mal aus. Also
aber
wirklich,
ich habe da auch schon ab und zu mal einen gegessen, aber...
Doch, das war, also bei mir war es zumindest so.
Das waren nur bei Homies.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe immer so zwinkert, oder? So.
Dann gab es halt ein bisschen Mais, nein.
Ja, genau. Aber mit Mais, bitte. Nee, und das war echt richtig lecker, also wirklich cool. Fand ich echt stark. Und da unter anderem war ja auch so meine Veggie-Phase.
Das ist eine Dose Mais, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Dann hast du Döner ohne Fleisch gegessen, oder was?
Damals habe ich ja die Veggie-Phase gehabt und da ein Falafel-Döner ist schon was echt Leckeres.
Ja, okay.
Das
ich
ist hab, schon
ich
echt gut.
Einmal eine Falafel gegessen, hat mir überhaupt nicht geschmeckt.
Doch, so im Döner ist das schon richtig gut.
Echt?
Ja, yeah, super. Du guckst so fragend.
Ja. Mein Weltbild zerbricht gerade. Nee, Quatsch.
Nein, ja, genau. Nee, also von dem her, falls wir türkische Zuhörer haben, können die uns gerne berichten, warum das denn Seele heißt. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Glaubst du, wir haben türkische Zuhörer?
Vielleicht.
Ganz ja, schön.
Ja, auf jeden Fall haben wir diese Woche noch ein Feedback aus Dubai bekommen.
Richtig, ja.
Also haben wir auch eine Hörerin in Dubai. An dieser
das
Stelle
ist sau cool,
viele
ja.
Grüße nach Dubai.
Genau, die Frage, die gestellt wurde aus Dubai, ob ihr das Backbuch schicken könntet.
Ja.
Keine Ahnung.
Finden wir raus.
Finden wir ja. raus, ja. ja. Warum nicht? Wir haben auch schon nach Kanada geschickt.
Ja, also klar, warum jetzt nicht?
Ja, Dubai ist nochmal eine Ecke weiter, oder?
Nee, nee? Quatsch. Dubai ist, nee, ah, wobei, 7 Stunden fliegst du, glaube ich, hin.
Hört sich weiter an. Ja, dann ist es nicht so weit wie Kanada wahrscheinlich.
Ich gucke gerade hier unsere Weltkarte an. Ja. Also ist, ja.
Die gar nicht gepflegt ist, die Weltkarte.
Ist ungefähr, ist, zumindest hängt sie da. Aber es ist, glaube ich, ungefähr gleich weit tatsächlich ja. sogar. Ich meine, wo ich nach Abu Dhabi geflogen bin, war ich 7 Stunden im Flieger geguckt. Und nach Kanada auch.
Ja, okay.
Von dem her, kommt natürlich wieder drauf an, wo in Kanada. Aber sei es drum, mir schweifet völlig ab.
Aber komplett.
Keksschachtel.
Keksschachtel. Ich wollte, genau, das ist unser neues Projekt für dieses Jahr. Wir wollten dieses Jahr eigentlich gar nicht viel Projekte machen, aber wir haben uns was überlegt und zwar wollen wir eine neue Produktlinie aufmachen und zwar Bio-Dinkel-Kekse, weil ich finde, das ist eine richtige Marktlücke. Also allgemein gute Kekse ist eine Marktlücke. Wir machen ja zu Weihnachten und so auch Kekse, aber was wir jetzt vorhaben, ist noch ein bisschen was anderes als das ganze Jahr über. Und die Geschichte ist eigentlich die, dass wir erstens einen Online-Shop haben, da bietet sich natürlich irgendwas, was haltbar ist, super an zum Verschicken. Und zweitens, dass wir eine Mitarbeiterin haben, die ja hier auch einschlägig bekannt ist, die Renate, die ja hier auch zu Gast war zum Thema Ausbildung und die prädestiniert ist für sowas und die Lust hat, einfach was Neues, Kreatives auf die Beine zu stellen. Und da wir durch den geschlossenen Montag ein bisschen Kapazität in der Backstube frei haben, genau, und ja, einfach so aus verschiedenste Idee heraus ist oder aus verschiedenste, sagt man da, Einflüsse, Gedankengänge heraus ist diese Idee entstanden, da was gemeinsam auf die Beine zu stellen, genau, Grimmers Keksschachtel, wo wir dann quasi separat auch im extra Raum Kekse produzieren für unseren Online-Shop, für den Lader, aber auch gern für Wiederverkäufer mit richtig gute Zutaten, also sprich wie immer bei uns, also nichts drin, was nicht Nike hört, richtig guter Geschmack mit ja, einfach auch über den Sommer, Sommerkekse mit Kokos, mit Maracuja. Renate hat schon total viel Probebacken und es schmeckt also Hammer. Neulich durfte ich Schokocookies mit gefriergetrocknete Heidelbeere probieren. Das war sowas von lecker. Es passt natürlich gerade überhaupt nicht eigentlich bei mir. Ich muss ein bisschen meine Kohlenhydrate reduzieren. Aber das ist unser neues Projekt. Wir werden damit in die nächste Woche ja mal gucken, wie schnell das es geht. Wir brauchen noch ein Logo und Verpackung und auch da gehört ganz viel dazu, was man auf den ersten Blick nicht sieht, aber wir haben richtig Bock, das ja. zu machen und ja.
Cool, richtig gut, nice.
Finde ich auch richtig
gut. Finde ich eine geile Idee und ich habe sie ja auch schon gesehen, die sehen wirklich unfassbar lecker ja. aus. Also wirklich.
Und David macht gerade Fotos.
Ja, jeder Keks ein kleines Kunstwerk, also wirklich, ja. wirklich
genau, das toll. Ist uns halt wichtig irgendwie, dass es wirklich anspruchsvoll aussieht, dass es hochwertig ist. Dass die Leute sich bestellen können und dass man es auch hier verkauft, regional und ja.
Cool.
Finde ich richtig cool.
Geiles Projekt. Ich denke, ja. wir werden hier informieren, wie es
auf jeden Fall, wenn es losgeht und auch, ja, vielleicht wird man auch nochmal, keine Ahnung, wenn es mal ganz fertig ist, auch mal noch ein bisschen ausführlicher darüber berichten, wie es so entstanden ist und so. Ich finde es einfach, und das liebe ich ja so an der Selbstständigkeit, das ist wie so eine Spielwiese. Ja, man hat eine Idee und man kann sich da jetzt ja voll austoben. Also wir können das jetzt ja in alle möglichen Richtungen spielen und wenn es nicht funktioniert, dann nett.
Ja.
Aber wenn es funktioniert, ist doch cool.
Umso cooler, ja. Ja. Cool. Ja, nee, also geht mir ja genauso mit der Selbstständigkeit, sonst würde mir ja keinen Podcast machen. Ja?
Wenn
ja,
halt irgendwann richtig. Auf
die dumme Idee kommen wäre, zu sagen, hey, Podcast finde ich cool. Ja?
Und jetzt hocken wir da.
Jetzt hocken wir da, jetzt haben wir das Salat, Mensch. Ja, wollen wir noch einen Ausblick auf nächste Woche geben?
Nächste Woche haben wir endlich mal wieder einen Overbänkle-Gast, zum dritten Mal remote. Also er wird nicht hier bei uns auf dem Overbänkle sitzen. Das heißt, er kriegt leider auch keine schöne Podcast-Tasse oder wir müssen sie schicken. Und zwar haben wir zu Gast Ricardo Fischer. Ricardo ist aus Leipzig. Also das wird auch spannend. Thema Dialekt. Ja. Schwäbisch und Sächsisch. Und Ricardo ist auch Brotsommelier, Inhaber einer kleinen Bäckerei mit einem Laden und hat aber, was das Spannende ist, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber ich glaube 180.000 TikTok-Follower. Er hat seine Facharbeit beim Brotsommelier über das Thema TikTok-Marketing geschrieben und hat da so ein Pilotprojekt irgendwie gemacht. Das wurde auch gefördert von TikTok. Also da war TikTok ja noch eine Kinderschuhe.
Ja.
2018 war das, glaube ich. Und ja, einfach sonst auch ein spannender Typ mit einem interessanten Blick auf unsere Branche. Und ich bin gespannt. Er hat auch einen Online-Shop und genau.
Okay, muss ich mir jetzt einen TikTok-Account anlegen? Ich habe nicht
mal
einen.
Ich habe mir mal einen angelegt, ich habe es wieder aufgegeben, weil also irgendwann ist auch mal Schluss. Also,
ja. Ja, wir sind jetzt in dem Alter, wo man sagt, oh, das ist was für die Junge.
Ja, wir sind schon soweit.
Ja.
Nee, ich bin gespannt auch, was er erzählt, ob es ihm tatsächlich überhaupt was bringt.
Ja, voll, ja.
Ich meine, ja klar, viele Menschen, also ich weiß nicht, TikTok ist, glaube ich, die am stärksten wachsende Plattform. Ich weiß gar nicht, ob sie schon die meiste Mitglieder hat und weltweit, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall spannend und halt eine Wahnsinnszahl an Follower.
Ja, das ist halt so krass, ja.
Aber steckt natürlich immer auch viel Arbeit dahinter.
Auf jeden Fall, klar. Von dem her
ich bin sehr gespannt, ja.
Ja. Ja. Wunderbar, lieber Ingmar. Ich glaube, das war's mit unserer Therapiestunde heute. Das müssen wir doch schon auflösen, oder?
Müssen wir schon auflösen, löse auf.
Ja, also wir zwei sind irgendwann mal drauf gekommen, dass es tatsächlich wie so eine Therapiestunde ist, wenn wir hier uns zwei unterhalten. Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass man halt Mitte am Tag nehmen wir meistens auf. Wir sind total fokussiert. Jeder ist irgendwo in seinem Alltagsstress drin oder was auch immer. Und es passiert schon ab und zu mal, dass ein oder andere halt nicht gerade so gut gelaunt ist. Aber es ist echt spannend, sobald man auf den roten Knopf drückt und on air sind quasi, schießt die Laune schlagartig in die Höhe. Von dem her ist das wirklich eine absolute Therapiestunde. Und ja, das macht auch echt immer, ich glaube, das macht auch echt Spaß. Also es ist echt faszinierend. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die tolle Therapiestunde heute.
Jetzt ist raus. Wir machen den Podcast nur für uns und nicht für unsere Hörer.
Wir machen nur für uns, nur für unsere Stimmung. In diesem Sinne, aber auf die Couch.
Bis nächste Woche.